HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Blut, Terror, Tote. Anschläge sind trauriger Alltag in Afghanistan.
Unfortunately, we lost a brave commander.
Wir haben einen mutigen Kommandeur verloren und nicht nur das. Es gibt keinen Zweifel daran, dass unser Feind alles versucht, um die bevorstehenden Wahlen zu stören und die Menschen daran zu hindern, ihre Stimme abzugeben.
There is a hunger for peace. There is a hunger for security.
Es gibt eine große Sehnsucht nach Frieden und nach Sicherheit. Die Menschen wollen, dass sich die Lage endlich stabilisiert.
Im vergangenen Jahr haben 3,5 Millionen Kinder gar keine Schule besucht in Afghanistan. 3/4 davon sind Mädchen.
Wenn ein Mädchen 9, 10, 12 Jahre alt wird, sagen ihr Vater und ihre Brüder, du bist jetzt alt genug, du musst heiraten.
Jeder in Afghanistan weiß, dass die Regierung mit den Taliban sympathisiert.
Hier soll es laut Bundesregierung also sicher sein, für Flüchtlinge.
In den schwer bewachten Militärcamps ist es vielleicht sicher, aber woanders nicht. Die afghanische Armee und Polizei können uns nicht schützen. Jetzt höre ich, dass die Deutschen den Afghanen sagen, dass es hier sicher sei. Aber wo soll es denn hier sicher sein?
Und in diesem Afghanistan wird gewählt. Endlich. 3 Jahre lang wurde die Wahl immer wieder verschoben. Jetzt können die afghanischen Wähler über die Zusammensetzung eines neuen Parlaments bestimmen. Klingt nach Hoffnung. Die Realität weist leider in eine andere Richtung. Bereits 10 Kandidaten wurden bisher ermordet. Eine Vielzahl von Anschlägen begleitet den Wahlkampf. Die Taliban rücken weiter vor, verbreiten Angst und Schrecken, wollen die Wahl verhindern und rufen zum Boykott auf. Rund 2000 der über 7000 vorgesehenen Wahllokale werden geschlossen bleiben. Die Sicherheitskräfte sind überfordert und kapitulieren. Gerade gestern erschütterte ein neuer Anschlag die Provinz Kandahar. Ein Gouverneur und der Polizeichef starben. So droht eine niedrige Wahlbeteiligung, die Legitimität dieser Wahl in Frage stellen könnte. Was hilft dem Land, der Bevölkerung in Afghanistan, einem der gefährlichsten Länder der Welt, erst recht für Frauen? Wo Frauen keine Namen haben, welche Zukunft wählt Afghanistan, haben wir heute getitelt. Denn tatsächlich werden Frauen in Afghanistan nicht mit eigenem Namen angesprochen. Sie sind nur Tochter von, Frau von, Mutter von, werden auch auf Dokumenten in Beziehung zu den männlichen Verwandten gesetzt. Morgen wird also in diesem Land gewählt. Gibt es eine demokratische Perspektive für Afghanistan? Was können deutsche Truppen am Hindukusch noch ausrichten? Und was bedeutet die aktuelle Lage in Afghanistan für die deutsche Abschiebepolitik? Schauen wir sie uns zuerst an, die aktuelle Lage.
Fast täglich gibt es in Afghanistan Angriffe militanter Islamisten auf afghanische Sicherheitskräfte oder Anschläge auf Regierungseinrichtungen und sogenannte weiche Ziele, das heißt zivile Einrichtungen wie Moscheen, Märkte oder Sportanlagen. Nicht nur jetzt während des Wahlkampfes und nicht nur in Kabul, sondern auch in anderen Städten im ganzen Land. Anfang September waren bei 2 aufeinanderfolgenden Explosionen in einem Sportclub in Kabul über 20 Menschen getötet worden, darunter Sanitäter, Sicherheitskräfte und Journalisten, die nach der ersten Explosion zum Tatort gekommen waren. Die afghanischen Behörden seien mit der Situation überfordert, meint der Analyst Aziz Rafi. Diese Zerstörungen durch Anschläge in den großen Städten sind ein Zeichen für die Schwäche unserer Behörden und auch des Geheimdienstes. Ich glaube, wir als Nation haben bislang nicht ausreichend auf diese Situation reagiert. Nach Einschätzungen der International Crisis Group könnte die Zahl der Toten in Afghanistan 2018 einen neuen Höchststand erreichen. Während im vergangenen Jahr knapp 19.700 Menschen durch Kampfhandlungen und Anschläge ums Leben gekommen waren, könnten es in diesem Jahr deutlich über 20.000 werden. Allein in den ersten 6 Monaten seien schon fast 1.700 Zivilisten ums Leben gekommen, heißt es in einem Bericht der International Crisis Group. Die Taliban sind weiter auf dem Vormarsch und haben in den vergangenen Monaten weitere Regionen und Provinzen unter ihre Kontrolle gebracht. Die von der NATO geführte Ausbildungs- und Unterstützungsmission Resolute Support schätzt, dass die Taliban etwa 14% des afghanischen Staatsgebietes kontrollieren. Anderen Studien zufolge können sich die Islamisten in fast 70% der Bezirke des Landes mehr oder weniger frei bewegen. Dabei haben die Taliban, die in Afghanistan von 1996 bis 2001 weite Teile des Landes beherrschten, auch die Hauptstadt Kabul, nicht nur Feinde unter der Bevölkerung. In vielen Regionen werden sie geschätzt dafür, dass sie Verwaltungsstrukturen aufbauen, eine Gesundheitsversorgung gewährleisten und für Sicherheit gegen Kriminalität sorgen, wozu die afghanische Regierung offenbar nicht überall in der Lage zu sein scheint. Was dazu führt, dass viele der Bewohner dieser Taliban-Gebiete die Nachteile in Kauf nehmen, die mit der Herrschaft der rückwärtsgewandten Islamisten einhergehen, wie die Einschränkungen grundlegender Rechte. Davon sind vor allem Frauen und Mädchen betroffen, weil ihnen von den Taliban unter anderem der Schulbesuch untersagt wird. Afghanistans Regierungschef Abdullah Abdullah ist trotzdem der Meinung, dass die Taliban mit ihrer Strategie die Herzen der Afghanen nicht erobern werden.
The Afghan people support its their national defense and security.
Das afghanische Volk unterstützt unsere Sicherheitskräfte und das ist sehr wichtig. Das müssen wir weiter stärken. Die Menschen haben sich sehr über den Waffenstillstand im Juni gefreut, aber das Volk will keine Talibanisierung des Landes. Und es versteht auch, dass es im besten Interesse Afghanistans wäre, wenn die Taliban ihre Verbindungen mit Terrorgruppen aufgeben und in einen politischen Prozess eintreten würden. Kurz vor den Wahlen hat, ganz vorsichtig, ein politischer Prozess begonnen. Bei einem Treffen in Katar haben Vertreter der Taliban-Führung mit einem US-Gesandten über eine mögliche Beendigung des Afghanistan-Krieges und den Abzug ausländischer Truppen gesprochen. Der afghanische Politikanalyst Ghulam Jelani Zwak hat jedoch nicht viel Hoffnung.
The United States is not ready to withdraw.
Die USA sind nicht bereit, ihre Soldaten aus Afghanistan abzuziehen und die Taliban können eine weitere Präsenz der US-Truppen in Afghanistan nicht akzeptieren. Die Gespräche sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube nicht, dass da bald ein Ergebnis herauskommt. Die wollen zeigen, dass sie etwas tun, aber die US-Strategie ist doch ganz auf Krieg konzentriert. Sie werfen Bomben auf Dörfer und töten Leute, sie schaffen doch damit einen Grund für Krieg.
Bernd Muschborowska über die Situation in Afghanistan. Thomas Ruttig ist Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network und zurzeit in Kabul. Guten Tag nach Kabul.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie sind regelmäßig in Afghanistan. Beobachten Sie auch eine zunehmende Stärke der Taliban, wie sie der Kollege beschrieben hat?
Ja, das beobachte ich auch. Das lässt sich auch an Statistiken ablesen, aber das lässt sich auch an der Stimmung im Land ablesen. Die Auseinandersetzungen im Land zwischen den Regierungstruppen und den Taliban dehnen sich immer weiter aus. Gerade jetzt vor den Wahlen hatten wir Kämpfe in mindestens 25 von 34 der Provinzen. Und viele Menschen hier in Kabul befürchten, dass der Vormarsch der Taliban noch weitergehen könnte.
In anderen Einschätzungen ist zu hören oder zu lesen, dass auch Gotteskrieger sich absetzen, kriegsmüde sind. Ist davon was zu spüren?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Es gibt immer wieder Gruppen am Rand der Taliban-Bewegung, die die Waffen niederlegen, sich der Regierung anschließen. Das ist meistens so im zweistelligen Bereich. Aber ehrlich gesagt, von Kriegsmüdigkeit kann ich nicht viel sehen. Die Taliban sind sehr selbstbewusst. Man hat das auch vor einigen Monaten gesehen, als es mal eine dreitägige Waffenruhe gab, die Regierung die Taliban eingeladen hat, auch in die Städte zu kommen. Da sind die sehr selbstbewusst aufgetreten. Damals ist auch erlaubt worden, dass Menschen aus den Städten in Taliban-Gebiete fahren, wo ihre Familien leben, die nach vielen Jahren zum Teil wiederzusehen. Da wurde schon klar, dass es eine Friedenssehnsucht gibt, aber man darf nicht erwarten, dass die Taliban die Waffen niederlegen und sagen, ja, wir sind des Kämpfens müde geworden. Das bedarf schon einer politischen Anstrengung, um zu einer Regelung zu kommen. Dann könnte man möglicherweise Wege finden, wie sich die Taliban dann wieder eingliedern, nicht im Sinne von unterwerfen allerdings.
Aber so eine Einigung oder Befriedung ist ja nicht in Sicht, die will nicht recht gelingen. Hat Präsident Rani da versagt?
Als er Ende 2014 gewählt wurde, hat er gesagt, er möchte die ersten 6 Monate seiner Amtszeit sich einer Friedensregelung widmen. Und er hat fast gar nichts anderes gemacht. Er hatte viele Dinge getan. Er hat versucht, China zu überreden, auf Pakistan Druck auszuüben, damit die wiederum auf die Taliban Druck ausüben, einer Friedenslösung zuzustimmen. Aber ich glaube, das war alles ein bisschen optimistisch und auch überstürzt. Jetzt hat es im Frühjahr einen gewissen Durchbruch gegeben, als hier in Kabul der sogenannte Kabul-Prozess, die zweite Tagung einer Runde, die die afghanische Regierung mit den meisten Geberregierungen zusammenbringt, als dort gesagt worden ist, man kann mit den Taliban auch über einen Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan reden. Und seither hat es ja einige Vorgespräche zwischen US-Vertretern und Taliban-Vertretern gegeben. Es ist hier leider so, dass der Krieg zum Teil sehr intensiv weitergeht und gleichzeitig geredet werden kann.
Das klingt nicht wirklich hoffnungsfroh in dieser Situation, Herr Ruttig. Sind NATO-Soldaten in Afghanistan, sind auch deutsche Soldaten seit 2001 in Afghanistan, zurzeit rund 1200, sind im Rahmen der NATO-Ausbildungsmission Resolute Support dort. Was können die denn in so einer Situation überhaupt ausrichten?
Na, den Krieg gewinnen können sie nicht, aber das ist auch nicht das Mandat, das sie haben. Das gab es unter der ISAF-Mission, die 2014 zu Ende gegangen ist. Auch damals wurde der Krieg ja nicht mit bis zu 140.000 westlichen Soldaten zeitweilig gewonnen. Jetzt soll diese neue Resolute Support-Mission, nicht mehr ganz so neu, die afghanischen Streitkräfte unterstützen, sie an dem Material unterweisen, das sie geliefert bekommt. Manche greifen auch in Kämpfer ein. Es gibt neben Resolute Support noch eine Mission, die heißt Freedom Sentinel, sind vor allem amerikanische Special Forces, die tatsächlich auch gegen die Taliban kämpfen, sogenannte Night Raids machen, Taliban-Kommandanten versuchen auszuschalten. Aber im Grunde reicht die Stärke nicht aus, um diesen Krieg zu entscheiden. Aber wie gesagt, auch mit 140.000 westlichen Soldaten ist das nicht gelungen. Also kann man das nicht erwarten. Diese Soldaten sollen im Grunde die afghanische Regierung stabilisieren, vor dem Zusammenbruch bewahren, um Voraussetzungen schaffen, dass man eine Friedenslösung durch Gespräche erreichen kann.
Jetzt war in der ersten Zeit des Afghanistan-Einsatzes immer die Rede davon, es fehlt die Exit-Strategie, es fehlt die klare Richtung. Das hört man so nicht mehr. Liegt das daran, dass niemand mehr an eine Stabilisierung Afghanistans glaubt?
Nein, das glaube ich nicht. Ich halte dieses Gerede über Exit-Strategie und so weiter doch ehrlich gesagt für Theorie. Es war schon klar, was eigentlich erreicht werden sollte. Der Krieg sollte beendet werden. Das hat nicht geklappt. Es sollte ein afghanischer Staat aufgebaut, wiedererrichtet werden, der funktioniert, der zumindest die grundlegende Dienstleistung seiner Bevölkerung geben kann. Das hat auch nicht geklappt, nur ansatzweise. Es sind wieder 55% der afghanischen Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze leben. Das war auch die Zahl im Jahr 2002, im ersten Nach-Taliban-Jahr. Und es sollten auch demokratische Institutionen geschaffen werden, die existieren auf dem Papier, zum Teil auch in Praxis, nur sie funktionieren nicht besonders gut.
Die schwierige Situation in Afghanistan. Thomas Ruttig, Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network, zurzeit in Kabul. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich noch einmal darüber, was die Wahlen morgen für das Land bedeuten könnten. Welche Zukunft wählt Afghanistan? Der Tag in HR2 Kultur. Welche Zukunft Afghanistan wählt, ist die eine Frage. Welche Zukunft Afghanistans die internationale Gemeinschaft anstrebt, die andere. Ausländische Militärs spielen in Afghanistans Geschichte eine prägende Rolle. Seit dem Anschlag des 11. September und der Ausrufung des Krieges gegen den Terror 2001, besonders die amerikanischen. Welche Strategie der aktuelle amerikanische Präsident Donald Trump für Afghanistan hat, das ist unter anderem Thema im neuen Buch von Bob Woodward mit dem Titel Furcht, Trump im Weißen Haus. Auf Interviews mit Beteiligten sich stützend, rechnet er mit Donald Trump ab. Und so wurde laut Woodward im Weißen Haus zur Afghanistan-Strategie gesprochen.
Der Nationale Sicherheitsrat versammelte sich um Punkt 10 Uhr im Situation Room, um Trump über die Strategie zu Afghanistan zu informieren. McMaster nutzte den Beginn der Zusammenkunft zur Darstellung der Ziele und Themen der Diskussion. Trump wirkte gelangweilt und desinteressiert. Nach etwa 5 Minuten unterbrach er. »Ich höre diesen Unsinn über Afghanistan nun schon seit 17 Jahren ohne Erfolg«, sagte er, bevor McMaster mit den Themen überhaupt fertig war. »Man habe einen Haufen unzusammenhängender, kurzfristiger Strategien. Man könne mit derselben alten Strategie nicht weitermachen.« Er brachte sein Treffen mit den Soldaten am Vortag zur Sprache. Die beste Information, die er bekommen habe, stammte von einigen dieser Frontkämpfer, nicht von den Generälen, sagte er. Leute, ihr interessiert mich nicht, erklärte er Mattis, Dunford und McMaster. Wir verlieren in Afghanistan in großem Stil. Das ist ein Desaster. Unsere Verbündeten sind keine Hilfe. Geistersoldaten, die bezahlt werden, aber nicht kämpfen, bescheißen uns. Die NATO ist ein Desaster und eine Verschwendung, sagte er. Die Soldaten hatten ihm erzählt, dass die NATO-Truppe total dysfunktional sei. Die afghanische Führung sei korrupt und zocke die Vereinigten Staaten ab, insistierte Trump. Die Mondfelder, hauptsächlich auf dem Gebiet der Taliban, breiteten sich immer weiter aus. Die Soldaten vor Ort könnten die Sache viel besser regeln als ihr hier, ließ der Präsident seine Generäle und Berater wissen. Die würden einen viel besseren Job machen. Ich weiß gar nicht, was zum Teufel wir hier machen.
Wir lesen später weiter in Furcht, Trump im Weißen Haus, von Bob Woodward zur amerikanischen Afghanistan-Strategie. Der Tag in HR2 Kultur. Afghanistan ist zweifelsohne eines der gefährlichsten Länder der Welt. Nicht nur für Militärs und Sicherheitskräfte. Täglich sterben laut Militärexperten 30 bis 40 von ihnen durch die Taliban. Und nicht nur für die Kandidaten der für morgen anstehenden Wahlen. 10 von ihnen wurden bisher ermordet. Auch für Zivilisten ist das Leben in Afghanistan extrem gefährlich. Seit 2014 wurden jährlich mehr als 10.000 zivile Opfer verletzt oder getötet. In der ersten Jahreshälfte 2018 gab es bereits 1.700 zivile Todesopfer. Das ist ein neuer Höchststand. Anschläge gehören nicht nur vor den Wahlen zum Alltag. Am letzten Wochenende starben 22 Menschen bei einem Bombenanschlag auf eine Kundgebung. Gerade gestern gab es ein Attentat auf ein hochrangiges Sicherheitstreffen, bei dem auch der NATO-Oberbefehlshaber teilnahm.
Das Attentat war gegen ein Sicherheitstreffen gerichtet, das in der Residenz des Gouverneurs der südafghanischen Provinz Kandahar stattfand. Außer dem Gouverneur selbst und einigen anderen wichtigen Politikern des Landes kam der mächtige Polizeichef von Kandahar, General Abdul Razik, ums Leben. Der oberste Kommandeur der NATO-Truppen, General Scott Miller, entkam den Angaben zufolge unverletzt. Bei dem Attentäter handelte es sich offenbar um einen der Leibwächter des Gouverneurs von Kandahar. Er sei erschossen worden, sagte der Stabschef der afghanischen Streitkräfte, Mohammed Sharif Yaftali. Der Angriff durch einen der Leibwächter des Gouverneurs erfolgte außerhalb des Konferenzraumes. Die Teilnehmer des Treffens waren gerade dabei, das Gebäude zu verlassen und zum Hubschrauber zu gehen. Offenbar war der Polizeichef von Kandahar, Abdul Razik, das Hauptziel des Attentats. Bei den Taliban, die sich zu dem Attentat bekannten, war Razik verhasst. Sie nannten ihn einen brutalen Polizeichef. Für die afghanische Regierung und auch für die USA war Razik hingegen ein wichtiger Verbündeter. Der 39-Jährige stammte aus einer einflussreichen Familie und galt als Bollwerk gegen die Islamisten. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani sprach von einem bedauerlichen Verlust für das ganze afghanische Volk. Sein Sprecher Jaul-Haq Amarkil sagte:
Unfortunately, we lost a brave commander.
Wir haben einen mutigen Kommandeur verloren und nicht nur das. Wir haben auch den Gouverneur von Kandahar verloren, den Sicherheitschef des Landes und einige andere Leute. Es gibt keinen Zweifel daran, dass unser Feind alles versucht, um die bevorstehenden Wahlen zu stören und die Menschen daran zu hindern, ihre Stimme abzugeben. Der Anschlag von Kandahar macht deutlich, wie instabil die Lage in Afghanistan ist. Es wird befürchtet, dass sich der Tod des Polizeichefs negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken könnte. Denn ohne seine Präsenz in der Provinz dürfte sich die Sicherheitslage weiter verschlechtern. Schlechte Voraussetzungen für die Parlamentswahlen, die morgen stattfinden. Viele Wähler dürften der Abstimmung fernbleiben, weil sie kein Vertrauen mehr haben, dass die Regierung für Sicherheit sorgen kann. Die Taliban hatten damit gedroht, die Abstimmung zu stören und Wähler, Wahlhelfer, Polizei und andere Sicherheitskräfte umzubringen. Bereits 10 Kandidaten sind in den vergangenen Wochen getötet worden.
Abstimmungen stören, Wähler einschüchtern, Wahlen verhindern. Daran arbeiten die Taliban auf diese brutale Art und Weise. In Kandahar wird die Wahl wegen dieses Anschlags jetzt auch um eine Woche verschoben. Thomas Ruttig vom Afghanistan Analyst Network und zurzeit in Kabul. Stellt dieser neue Anschlag noch einmal mehr in Frage, ob diese Wahlen überhaupt in angemessener Weise durchgeführt werden können?
sagen wir so, es wirft nochmal neues Licht auf die Situation, dass die Wahlen sowieso unter sehr schwierigen Bedingungen stattfinden. Wir haben ja eben darüber geredet, dass die Taliban große Teile des Landes kontrollieren und dort auch die Wahlen nicht zulassen werden. Bis jetzt hat sich die Gewalt zumindest für das Level, das man hier im Krieg gewohnt ist, relativ moderat gehalten. Es gab jetzt nicht wirklich größere Anschläge bisher, abgesehen von dem in Kandahar. Das war ja nur ein indirekter Schlag gegen die Wahlen, weil dort der örtliche Polizeichef, der natürlich auch für die Sicherheit mit zuständig ist, sozusagen aus dem Rennen genommen worden ist. Aber das Problem ist natürlich sehr viel größer. Wir wussten schon vor diesem Anschlag, dass die unabhängige Wahlkommission Afghanistans etwa ein Viertel der Wahllokale, die eigentlich geplant waren, es geht um über 7000, am morgigen Wahltag nicht wird öffnen können, weil die Sicherheitskräfte gesagt haben, wir können die einfach nicht schützen.
2500 Kandidaten und Kandidatinnen bewerben sich fürs Parlament. 10 sind ermordet worden schon im Vorfeld. Das verängstigt natürlich die afghanischen Wähler, verunsichert die gesamte Gesellschaft. Was, wenn denn jetzt die Wahlbeteiligung niedrig ist, noch niedriger als sowieso schon erwartet? Verliert dann die Wahl ihre Legitimität?
Ja, zumindest steht die Legitimität ganz stark in Frage. Was wir beobachten können, auch schon über verschiedene Wahlen in der Vergangenheit, dass die Zahl der Menschen, die sich an der Wahl beteiligen, sehr stark zurückgeht und dass damit natürlich auch das Parlament, das morgen neu gewählt werden wird, immer weniger Menschen in Afghanistan wirklich vertreten wird. Dazu kommt noch, dass Afghanistan ein sehr merkwürdiges Wahlsystem hat, in dem keine Parteien zugelassen sind, jeweils nicht mit eigenen Wahllisten. Dadurch wird das Parlament heillos zersplittert. Und wir haben hier sogenannte mehrsitzige Wahlkreise, die mit den 34 Provinzen identisch sind, sodass also Leute ins Parlament kommen, die vielleicht nur einige wenige tausend Stimmen haben. Sehr repräsentativ ist das alles nicht.
250 Abgeordnete werden gewählt. Wie stark ist denn das Parlament überhaupt gegenüber dem Präsidenten?
Ja, das ist eines der großen Probleme. Das Parlament ist in der Vergangenheit von den bisherigen beiden Präsidenten, Herrn Karzai und dem gegenwärtigen Herrn Rani, häufig umgangen, ausmanövriert worden. Man hört immer wieder von Abgeordneten selbst, dass Geld angeboten wird bei Abstimmungen. Da geht es zum Teil um ganz interessante Summen. Und das Parlament selbst hat sich in eine ziemlich obstruktive Oppositionspolitik dann gegen den Präsidenten bringen lassen, sodass halt häufig Gesetzesvorkommen überhaupt nicht vorwärts kommen, man sich gegenseitig blockiert. Also das ist die Art und Weise des Parlaments, sich dagegen zu wehren, vom Präsidenten ständig ausmanövriert zu werden.
Inwiefern sind denn, Herr Rotich, die da im Parlament sitzen, wirklich Volksvertreter? Sie haben eben schon gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Inwieweit repräsentieren die wirklich die Bevölkerung? Es sind aber auch Kriegsfürsten, es sind Geschäftsleute dabei. Und da sagen Beobachter, diese Kriegsfürsten, diese Geschäftsleute, die kaufen dann auch einfach Stimmen, beeinflussen dadurch Abstimmungen.
Ja, das ist im Grunde Alltag hier. Das kennen wir schon aus vorangegangenen Wahlen. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Was zu beobachten ist, dass diesmal noch viel mehr wirklich sehr reiche Geschäftsleute mit dabei sind. Nicht allen denen muss man nachsagen, dass sie antidemokratisch sind oder korrupt. Müssen sie auch nicht sein, weil sie schon reich sind. Aber natürlich bringt diese Art und Weise, gewählt zu werden, die Chancen jener weit nach unten, die halt nicht über so viel Geld verfügen. Da sind sehr viele junge, ehrliche Leute dabei, die als Kandidaten antreten, vor allen Dingen in den Städten, in den Landgebieten sieht es ein bisschen anders aus. Aber ohne Mittel kann man halt auch hier nicht Politik machen und da ist die Gefahr groß, dass die Warlords, die reichen Geschäftsleute, sich dann sozusagen inoffiziell eigene Fraktionen zusammenkaufen, um die eigenen Interessen zu vertreten. Auch das haben wir bei den letzten Parlamentswahlen 2010 oder danach gesehen im Parlament. Auch da gab es schon eine gewisse Anzahl junger, neuer Leute. Die sind nicht wirklich durchgedrungen, dieses System, dass die Ältesten das Sagen haben, dass die Reichen sich Stimmen kaufen können und auch Leute im Parlament. Und dass vor allen Dingen halt auch viele der Kandidaten und dann der gewählten Parlamentsabgeordneten über Milizen verfügen, die sie mobilisieren können, mit denen halt Gegenwehr auch mundtot gemacht werden kann. Das setzt halt große Fragezeichen hinter die Qualität der afghanischen Demokratie.
Kann denn die Regierung da nicht eingreifen?
Nein, darf sie ja eigentlich nicht. Laut Gesetz dürfen die Regierungsvertreter, Minister in dem Wahlkampf nicht Partei ergreifen. Es gibt ja auch hier, zumindest auf dem Papier, eine Gewaltenteilung. Wenn die Regierung eingreift, dann ist es, man kann das nicht wirklich belegen, aber man weiß es aus Hinweisen und aus Gerüchten. Sie versucht natürlich auch, sich eine eigene Mehrheit zusammenzustellen in diesem Parlament und benutzt da Organisationen, die sich als zivilgesellschaftlich tarnen, Jugendorganisationen und so weiter. Also, wie ich vorhin gesagt habe, nicht jeder Warlord, nicht jeder Businessman muss antidemokratisch sein, aber auch nicht jeder junge, moderne, englisch sprechende Kandidat muss unbedingt ein Demokrat sein.
Morgen sind die Parlamentswahlen. Im nächsten Jahr gibt es die Präsidentschaftswahlen. Sind die dann vielleicht mehr ein Hoffnungsschimmer für Afghanistan?
Ja, zumindest ist das, worauf sich alles konzentriert. Im Grunde ist diese Parlamentswahl so eine Art Probelauf für die Präsidentenwahl. Aber da die Wahl schlecht organisiert ist, Fragen halt der Sicherheit im Raum stehen und der Wahlbeteiligung, könnte sich das natürlich auch negativ auf die Präsidentenwahlen auswirken. Die letzte Parlamentswahl 2010, danach hat es 8 Monate gedauert, bis ein Endergebnis stattfand. Wenn das diesmal nur halbwegs so wird, dann wird also die Vorbereitung dieser Präsidentenwahl sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Also im Grunde haben wir es hier so ein bisschen mit einer Kettenreaktion von technischen und politischen Fehlleistungen zu tun.
Einschätzungen zu den Parlamentswahlen in Afghanistan von Thomas Ruttig, Co-Direktor des Afghanistan Analyst Network. Besten Dank nach Kabul. Welche Zukunft wählt Afghanistan? Der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal schalten wir ins Weiße Haus.
Hören Sie, Sie dürfen Afghanistan nicht isoliert betrachten, sagte Tillerson. Sie müssen das im regionalen Kontext sehen. Diese Art multilateralen Ansatz in Bezug auf Afghanistan und die Region haben wir bislang nicht verfolgt. Aber wie viele Tote soll es noch geben? Fragte Trump. Wie viele abgerissene Gliedmaßen? Wie lange sollen wir denn noch dort bleiben? Seine Argumente gegen den Krieg, die mehr oder weniger aus einem Songtext von Bob Dylan geklaut waren, reflektierten die Wünsche seiner politischen Basis, deren Familien in den Streitkräften überrepräsentiert waren. Am schnellsten kommen wir von da weg, wenn wir verlieren, sagte Mattis. Trump machte eine Kehrtwende. »Der Premierminister von Indien, Modi, ist ein Freund von mir«, sagte er. »Ich mag ihn sehr. Er hat mir gesagt, die USA haben aus Afghanistan nichts rausgeholt. Nichts. Dabei ist Afghanistan doch reich an Mineralien. Die Vereinigten Staaten müssen im Gegenzug für jegliche Unterstützung was von Afghanistans wertvollen Mineralien kriegen. Ich mache keinen Vertrag zu gar nichts, bis wir keine Mineralien kriegen.«
Später lauschen wir noch einmal Trump im Weißen Haus, skizziert von Bob Woodward. Wo Frauen keine Namen haben, welche Zukunft wählt Afghanistan? Der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zum ersten Teil unserer Titelzeile. Afghanistan wird als das weltweit gefährlichste Land für Frauen bezeichnet. Die streng patriarchalische Kultur bedeutet Gewalt und Diskriminierung. Frauen wird der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung erschwert, selbst zu Nahrung. Sie werden nicht mit ihrem eigenen Namen angesprochen, sondern immer in Bezug zu ihrer Familie, ihrem Mann oder männlichen Angehörigen, Tochter von, Frau von, Mutter von. Silke Dietrich über die Situation der Frauen in Afghanistan, von denen sich auch über 400 immerhin zur Wahl stellen.
Ein Rooftop-Restaurant im Zentrum von Kabul. Solche hippen Plätze gibt es äußerst selten in Afghanistan. Mariam Soleimankai fühlt sich hier sichtlich wohl.
This is amazing. It brings you hope.
Das ist doch fantastisch hier, sagt sie. Solche Orte geben doch Hoffnung. Hier kommen junge Afghanen hin, die miteinander reden. Es ist auch eine Erholung von der ganzen Angst hier. Es sollte noch mehr solcher Orte geben. Das ist das Ziel. Hier sitzen Männer und Frauen in glitzernden Klamotten zusammen am Tisch, während sonst im Land viele Frauen komplett verhüllt über die Straße laufen oder einfach zu Hause bleiben. Diese krassen Gegensätze will die US-Afghanin überwinden.
I'm not trying to change everything at once, but I want to bring a new face for women.
Ich will jetzt nicht hier alles auf einmal ändern, sagt sie, aber ich möchte schon, dass Frauen hier ein anderes Gesicht bekommen, dass eine Brücke schlägt zwischen der total westlichen Frau und der Frau in der Burka. Da gibt es auf jeden Fall etwas dazwischen. Wenn wir die Frauen hier ausbilden, dann können wir eine Menge im Land ändern.
We can take powerful roles and we can make changes.
Vor 6 Jahren ist sie nach Afghanistan gereist, weil ein Verwandter gestorben war. Und plötzlich wurde ihr klar, sie will hier bleiben, um zu helfen. Mariam Soleimankai ist mit dem Präsidenten Ashraf Ghani verwandt und hat ihm bei seinem Wahlkampf auf Social Media geholfen. Jetzt ist sie selbst eine Kandidatin und will ins Parlament einziehen. Sie schwingt sich in einen schwarzen SUV, ihr folgen Bodyguards mit Kalaschnikows. Die 34-Jährige ist auf dem Weg nach Nangarhar. Das ist eine Provinz im Osten von Afghanistan, in der sich Extremisten bekämpfen. Die Taliban und der sogenannte Islamische Staat wüten hier.
I don't feel scared. I don't feel insecure. I feel proud of what I'm doing.
Ich habe keine Angst. Ich bin stolz auf das, was ich hier tue, sagt sie selbstbewusst. Mariam ist eine Kutschi. Sie gehört zu einem Nomadenstamm, einer Minderheit im Land. Für diesen, wie auch für andere Volksgruppen, sind Plätze im Parlament reserviert. Aber eigentlich sind die Männer, genau wie viele andere im Land, sehr konservativ. Eine Sache, in der sich viele Kriegsfürsten und Taliban einig sind im Land, dass Frauen zu Hause bleiben sollten. Oft sprechen Männer Frauen nicht einmal mit dem Namen an. Sie ist die Mutter von dem Sohn. Sie sagen, du bist mein Haushalt. Oder die Frau vom Ehemann. So steht es sogar auf den Grabsteinen. Aber die US-Afghanin sagt, sie bekomme viel Unterstützung von ihren Leuten. Und vor allem auch von den Stammesalten, auf die es oft immer noch ankommt in Afghanistan. Es fühlt sich schon wahnsinnig toll an, dass sie so hinter mir stehen. Wenn ich mit ihnen zusammensitze, sagen sie, die Männer haben hier nichts verbessert, aber wir glauben, dass Frauen das schaffen können. Sie sagen, die Frauen hätten Einfühlungsvermögen, die seien nicht korrupt, also sie vertrauen mir. Von den rund 2500 Kandidaten, die sich um einen Parlamentssitz bewerben, sind mehr als 400 Frauen, rund 16%. Ein Anfang, sagt Mariam Sulamankail und verabschiedet sich höflich von den alten Männern in traditionellen Gewändern. Die Jungen und Gebildeten, die könnten das Heimatland ihrer Eltern in eine stabile Zukunft führen. Und die US-Afghanin will als Parlamentarierin ein Teil davon sein.
Silke Dietrich über das Leben der Frauen in Afghanistan. Lichtblicke in einer Situation der Rat- und Hoffnungslosigkeit. Noch so ein Lichtblick ist Elke Junigkeit von NASO Deutschland e.V., einem Verein, der Frauen in Afghanistan hilft. Guten Tag, Frau Junigkeit.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Auch Sie bauen auf Bildung, genauer auf Ausbildung. Wie sieht Ihre Hilfe aus?
Ja, erstmal wollte ich voranschicken, dass die Afghanin, die Sie eben haben zu Wort kommen lassen, Mariam Sulamankai, wirklich wichtige Arbeit macht. Und ich bin auf der Suche nach Afghanen hier in Deutschland, die dem Beispiel folgen und eben auch zurückgehen und sich für ihr Land einsetzen. Das ist ja etwas, was bisher sehr wenig passiert. Wir selbst, unser Verein NASO, Deutschland e.V. Hilfe für afghanische Frauen, den haben wir gegründet 2002 im Januar. Und zwar genau aus diesen Gründen, weil wir dachten, also wir müssen etwas für die Frauen tun, wir müssen vor allen Dingen die Frauen ausbilden. Damit meine ich jetzt vorwiegend Analphabetinnen. In unseren Ausbildungszentren leben, lernen vor allen Dingen Analphabetinnen und sie lernen Berufe, sie lernen Schneiderei, sie lernen Schmuck machen, sie lernen Lederarbeiten herzustellen und jetzt auch Teppiche. Und wir alle Berufsausbildungen werden begleitet mit Weiterbildungskursen. Da an allererster Stelle steht Alphabetisierung. Und das verstehe ich gar nicht, warum das nicht wesentlich mehr gemacht wird. Wir als so kleiner Verein, wir können natürlich nur immer unsere Schülerinnen und so ein paar zusätzliche Frauen aus der Umgebung in diesen Kursen alphabetisieren. Dann gibt es Kurse über Gesundheit, so dass man also einfache Krankheiten erkennen kann und die Kinder ordentlich ernähren kann, wenn es möglich ist. Rechtsberatung ist ein ganz wichtiger Kurs und neuerdings auch Verkaufstraining, weil die Frauen, die jetzt Taschen machen gelernt haben oder Schmuck machen oder eben Kleidung nähen gelernt haben. Wir machen das ja jetzt auch schon eben sehr lange, seit 2002, wie schon gesagt. Die wollen ja ihre Produkte auch verkaufen und ja, und haben sich nach der Ausbildung, viele von denen, die bilden nach der Ausbildung sich oder setzen sich in Gruppen zusammen und sagen sich, ach, wir wollen eigentlich gar nicht wieder alleine zu Hause vor uns hinarbeiten, sondern wir wollen weiter das Haus verlassen, in der Gruppe arbeiten. Und so sind eben, ja, 7 Werkstätten haben wir mittlerweile,
Wahnsinn,
in denen eben Frauengruppen arbeiten und diese Produkte herstellen, die sie dann eben auch verkaufen wollen. Deswegen Verkaufstraining.
Jetzt haben wir eben gehört, wie die Strukturen sind. Das ist nicht unbedingt so vorgesehen, was Sie da beschreiben für die Frauen. Das heißt, wie geht das in den patriarchalen Strukturen? Brauchen Sie da auch die Akzeptanz des Umfeldes, der Familie, der Männer?
Ja, wir brauchen jede Frau, die sind ja zum Teil auch ziemlich jung, es sind ja auch noch Mädchen eigentlich. Wir haben mal mit Witwen angefangen, aber es hat sich immer mehr verjüngt, weil die Witwen gesagt haben, ach, nehmt lieber unsere Töchter, wir haben noch so viele andere Kinder zu Hause zu betreuen. Also wir haben auch relativ viele junge Mädchen und die Mädchen müssen sich, ja, die müssen sich das Ja-Wort von ihrem sogenannten Familienvorstand, das kann der Vater sein, das kann der Großvater sein, das kann aber auch ein Bruder sein. Ja, in ganz großen Ausnahmefällen ist es auch mal eine Witwe, also ihre Mutter. Das müssen sie, diese Voraussetzung muss gegeben sein, dass sie eben mit Erlaubnis der Familie in das Ausbildungszentrum kommen, um lernen zu können.
Ja. Das heißt, sie brauchen diesen Hintergrund, dann aber können sie den Frauen oder die Frauen können sich selbst eine Perspektive erarbeiten, die ihnen eine Selbstständigkeit ermöglicht.
Ja, das ist ja der Grund dieser Berufsausbildungen, dass sie eben diesen Beruf nach anderthalb Jahren Lernzeit, also beim Schmuck dauert es sogar 3 Jahre, dann tatsächlich eben ausüben und ihre Produkte verkaufen können und damit eben eine gewisse Selbstständigkeit sich erarbeiten, ja.
Sie sind
aber funktioniert gut. Eigentlich funktioniert es gut, ja.
Sie selbst sind ja nicht. Sie sind zwar regelmäßig dort, haben dort als Dokumentarfilmerin ihre ersten Begegnungen gehabt vor vielen, vielen Jahren. Sind auch jetzt immer noch mal dort. Aber Sie ziehen ja nicht dort die Fäden, sondern Sie sitzen in Deutschland. Haben also eine Struktur dort und haben eine Struktur hier.
Ja, wir hier in Deutschland, wir besorgen nur das Geld. Also es war uns von Anfang an ganz wichtig, dass in Afghanistan die Frauen selber ihre eigene Struktur aufbauen. Ja?
Und auch und Geld verdienen und alles drum.
Und auch Geld verdienen, natürlich. Und und zwar war das, also die Gründungsmitglieder in Afghanistan, das waren alles ehemalige Protagonistinnen meiner Dokumentarfilme, die ich ja seit 1985 dort gedreht habe. Also weit vor meinem Engagement für die Ausbildung von Frauen, von afghanischen Frauen in Afghanistan. Und deswegen hatten wir von Anfang an ein afghanisches Grüppchen von Frauen, die engagiert mitarbeiten oder überhaupt arbeiten und vor allen Dingen auch die Gepflogenheiten, die Sitten und Gebräuche des Landes kennen.
Und hier wiederum brauchen Sie Ehrenamtliche, um eben Spenden zu rekrutieren.
Hier sieht es gar nicht so gut aus. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich diejenige, die eigentlich das meiste stemmt. Dann habe ich noch einen afghanischen Mitarbeiter, der vor allen Dingen natürlich die ganze Übersetzungsarbeit macht. Wissen Sie, Sie haben in dem vorangegangenen Beitrag ja auch eben viel, oder sie hat gesagt, sie ist aus Amerika, sie spricht Englisch und so weiter. Aber es gibt die große Mehrzahl des Volkes und natürlich die Analphabetinnen sowieso, sie sprechen kein Englisch. Wir in unserem Zentrum, in unserem Ausbildungszentrum haben 2 Menschen. Die Finanzfrau spricht Englisch und noch eine andere Leiterin eines Projektes. Ja, also insofern können ganz gut arbeiten, aber wir sind einfach völlig überlastet, wir 2 Personen sozusagen. Wir suchen dringend jemanden, der uns unterstützt, der hier eine Stelle finanziert. Also denn ich kann hier nicht verlangen, dass Menschen, die noch in der Mitte des Lebens stehen, so ehrenamtlich arbeitet, wie ich es kann oder wie es auch unsere anderen Mitglieder, wir sind 7 Mitglieder noch, die ein bisschen was machen, können, weil wir alle schon im Rentenalter. Ja?
Der Appell ist angekommen. Der Appell ist, glaube ich, angekommen. Wichtige Arbeit, die Sie machen. Frau Jonigkeit, ganz herzlichen Dank von NASO Deutschland, Hilfe für afghanische Frauen e.V. Viel passiert da in Afghanistan, von einer kleinen Initiative ausgehend. Ganz herzlichen Dank für die Schilderungen. Und noch einmal lauschen wir hier bei HR2 der Tag im Weißen Haus.
Im Weißen Haus begann Trump, einen Satz zu wiederholen, den er irgendwo aufgeschnappt hatte. Wir werden gewinnen, indem wir einen Aufstand gegen den Aufstand der Taliban anzetteln. Trump liebte die Idee einer Rebellenaktion, einer Operation, von der das Establishment überzeugt war, dass sie nicht zu gewinnen sei. Der Präsident sagte, diese Typen, die in den 80ern auf Pferden gegen die Russen gekämpft haben, perfekt. Bannon goss Öl ins Feuer der Rebellenidee, indem er die schwache afghanische Armee kritisierte. Wir haben 1 Billion ausgegeben, um die besten Kämpfer der Welt zu rekrutieren, sagte Bannon, und machen die schlechteste Armee der Welt aus ihnen. Trump gefiel auch das. Bannon hatte sich so weit vorgewagt, wie er es für vertretbar hielt. Sie versuchten, Politik auf der Basis von Klischees zu machen, die sich in einem einzigen Satz ausdrücken ließen.
Furcht, Trump im Weißen Haus. Das Buch von Bob Woodward ist gerade bei Rowohlt erschienen. Morgen wird in Afghanistan ein neues Parlament gewählt. In dem Land, in das abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern. 2017 sind etwa 4.300 Menschen aus der EU nach Afghanistan zurückgekehrt, freiwillig oder unfreiwillig. Kann man nach Afghanistan in der aktuellen Situation abgelehnte Asylbewerber abschieben, nach allem, was wir gehört haben? Die Parteien, auch die, die hier in Hessen zu wählen sind am 28. Oktober, geben darauf unterschiedliche Antworten. Thorsten Schweinhardt hat sie für uns zusammengetragen.
Die CDU will die Zahl der Asylanträge dauerhaft senken. Eine Situation wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wird, sollten rasch abgeschoben werden. Auch nach Afghanistan, das die CDU als sicheres Herkunftsland ansieht. Auch die SPD will die Asylverfahren beschleunigen. Das Grundrecht auf Asyl solle weiterhin gelten. Abgelehnte Flüchtlinge sollten jedoch schneller und konsequenter als bisher in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Allerdings nicht nach Afghanistan. Dort ist es nach der Ansicht der Sozialdemokraten längst noch nicht sicher genug. Die Linke lehnt jegliche Form von Abschiebungen generell ab. Egal in welches Land. Die Partei fordert, die Regelungen zu sicheren Herkunftsländern vollständig abzuschaffen. Erst dann sei das Grundrecht auf Asyl in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt. Abgesehen davon sieht die Linke Afghanistan noch immer als ein Land, in dem Krieg und Terror herrschten. Die Grünen lehnen Abschiebungen nicht generell ab. Aus ihrer Sicht sollten Asylverfahren jedoch nicht nur schneller, sondern auch fair ablaufen. Auf keinen Fall dürfe man abgelehnte Asylbewerber in Krisengebiete zurückschicken. Hierzu zählten die Grünen auch Afghanistan, das man nicht realistisch als sicheres Herkunftsland bezeichnen könne. Die Sicherheitslage in Afghanistan sei nach wie vor konstant schlecht. Die FDP bekennt sich zum Asylrecht für politisch Verfolgte. Wer vor Krieg flüchtet, solle so lange bleiben dürfen, wie der Krieg dauert. In Afghanistan gibt es aus Sicht der FDP derzeit aber keinen Krieg mehr, weshalb sie Abschiebungen nach Afghanistan befürwortet. Wer kein Bleiberecht hat, solle in jedem Fall konsequent abgeschoben werden. Aus Sicht der AfD könne ein Grundrecht auf Asyl angesichts der aktuellen Flüchtlingsbewegungen nicht mehr garantiert werden. Zudem würden die Asylregelungen im großen Stil missbraucht. Alle abgelehnten Asylbewerber müssten nach dem Willen der AfD ohne Wenn und Aber in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, ungeachtet der dortigen Sicherheitslage. Natürlich gelte das auch für Afghanistan.
Das steht in den Parteiprogrammen zu Abschiebungen nach Afghanistan. Deutschland schiebt im Moment Kinder nach Afghanistan nicht ab, erst nach dem 18. Geburtstag. Bei den freiwilligen Rückkehrern und aus anderen europäischen Ländern gibt es auch Familien und Minderjährige. Wie geht es den Rückkehrern und Abgeschobenen in Afghanistan, vor allem Kindern und Jugendlichen? Das wollte die Hilfsorganisation Save the Children wissen. Dr. Maike Riebau, Juristin bei Save the Children, hat an der entsprechenden internationalen Studie mitgewirkt. 57 Kinder und Jugendliche wurden befragt, die aus europäischen Staaten nach Afghanistan zurückgekehrt waren. Frau Riebau, wenn Sie einen Gesamteindruck formulieren müssten, wie geht es den Rückkehrern?
Insgesamt kann man sagen, nicht gut. Das haben wir leider auch so erwartet, aber ist dann tatsächlich nochmal bestätigt zu sehen und schwarz auf weiß ist dann doch immer noch eine relativ erschütternde Aussage.
Aus welchen Ländern kamen die denn, wenn es aus Deutschland gar keine Abschiebungen von Kindern gibt?
Wir haben Kinder aus verschiedenen europäischen Ländern gefunden, die nach Afghanistan zurückgekehrt sind, aus Österreich, Bulgarien, Deutschland, dann die Freiwilligen zurückgekehrten aus Griechenland, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich.
Von dort wird abgeschoben.
Nein, die Abschiebepraxis bzw. Rückkehrpraxis ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es wird zum Beispiel aus Norwegen werden Kinder abgeschoben, aber wir haben in unserer Studie tatsächlich alle Formen der Rückkehr mit aufgenommen, gerade weil uns auch diese sogenannten freiwilligen Rückkehrprogramme von vornherein schwierig und zum Teil auch etwas fragwürdig aus kinderrechtlicher Perspektive erschienen, da wir uns nämlich fragen, ob so wie die momentan ausgestaltet sind, die Rückkehr tatsächlich als freiwillig bezeichnet werden kann.
Dann schauen wir mal auf die Ergebnisse, Frau Riebau. Sie haben mit Fragebögen die Rückkehrer befragt und geschaut, wie geht es ihnen? Wie beschreiben die denn ihre Situation?
Also die Kinder, die wir gesprochen haben, haben in der weit überwiegenden Mehrzahl gesagt, dass sie sich nicht sicher fühlen in Afghanistan. Die haben sehr, sehr oft selber jetzt seit der Rückkehr schon Gewalterlebnisse entweder am eigenen Leib gehabt oder wurden einfach Zeuge davon. Uns haben ein Fünftel der Kinder berichtet, dass sie versucht wurden zu rekrutieren von terroristischen Gruppen, also zum Beispiel den Taliban, die in Afghanistan sehr aktiv sind. Und wir fürchten, dass die Dunkelziffer noch wesentlich höher ist, weil wir natürlicherweise nur mit den Kindern sprechen konnten, bei denen das nicht geklappt hat. Ganz, ganz viele Kinder, die in Europa in ganz normalen Schulen gegangen sind und ein Leben geführt haben wie die meisten Kinder hier, können das einfach dort nicht mehr aufgrund der Sicherheitslage. Das liegt auch daran, dass sie entweder gar keinen Schulzugang mehr haben oder dass sie selbst die Sprache noch gar nicht sprechen, weil tatsächlich viele der Rückkehrer, das mag überraschen, vorher noch nie in Afghanistan waren. Die wurden entweder in Europa geboren oder in einem der Nachbarländer Afghanistans.
Das heißt, wenn man von einer Rückkehr spricht, dann heißt das nicht, es ist eine Rückkehr in die Heimat.
Genau, das ist tatsächlich eine der großen Aussagen und das ist so, als würden Sie oder ich am Ende in ein solches Land zurückkehren und aufgefordert werden, so, jetzt leb mal hier und jetzt reintegriere dich mal wieder. Das wirft natürlich schon einige Fragen auf und hinzu kommt, dass gerade die Rückkehrer aus Europa unter einem großen sozialen Stigma leiden. Die Kinder werden diskriminiert, die in Europa waren. Das hat verschiedene Gründe, das führt aber bei den Kindern zu einer extrem großen Verunsicherung. Unter anderem wurde uns berichtet, dass die Kinder Norwegisch, was sie eben in Norwegen gesprochen und gelernt haben, nicht mehr sprechen durften. Das hatten ihnen die Eltern verboten oder dass sie erzählen sollten, sie hätten die Auslandsjahre nicht in Europa verbracht, sondern im Iran aus Angst, dass sie sonst negative Erfahrungen machen. Und da muss man sich eben klar machen, dass diese Kinder natürlich sich selber als Europäer definieren und was das mit der eigenen Identität und dem eigenen Bild macht, das kann man, glaube ich, nur in Ansätzen nachvollziehen.
Also man kann sich nicht vorstellen, dass da dann eine Großfamilie sitzt, die die Kinder und Jugendlichen mit offenen Armen empfängt, ganz offensichtlich. Macht es denn einen Unterschied, wie es diesen Kindern und Jugendlichen geht, ob sie mit Eltern oder ohne zurückgekehrt sind?
Auch da kommt es wieder drauf an, also tatsächlich, in welche Situation die Familie selbst zurückkehrt. Grundsätzlich ist es natürlich schon hilfreich, wenn man in einem Familienverband zurückkehrt, einfach weil man ein paar Ansprechpartner hat. Die Kinder, die allein zurückkehren, die haben oft das Problem, dass die einfach in Kabul am Flughafen rausgelassen werden und gesagt werden, Sohn, jetzt schlag dich mal durch. Vor allen Dingen, wenn es Kinder sind, die als Abgeschobene zurückgekehrt sind. Und da viele der Straßen in Afghanistan von bewaffneten Gruppen kontrolliert werden, ist das zum Teil schlicht unmöglich, dann wieder zurück in die Region zu kehren, aus der die Familie stammt.
Das ist nicht repräsentativ, was Sie da gemacht haben, 57 Kinder und Jugendliche befragt. Sie haben aber trotzdem von denen, mit denen Sie sprechen konnten, gehört, dass die meisten auch wieder zurück wollen nach Europa. Welche Schlüsse kann man denn aus dem ziehen, was Sie da erfahren haben?
Also wir ziehen sehr verschiedene Schlüsse. Das eine ist tatsächlich, dass die Tatsache, dass die Kinder uns berichten, wie wir eben schon gesagt haben, dass sie zurückkehren wollen, zeigt, wie verzweifelt sie sind, dass sie die Mühsal und die Herausforderung von einer neuen Flucht und auch einer möglichen weiteren Abschiebung in Kauf nehmen, um nochmal hierher zurückzukommen. Das alleine ist schon mal erschütternd. Ein zweiter Schluss, den wir daraus ziehen, ist, dass Afghanistan momentan einfach kein sicheres Land ist. Es handelt sich um eines der gefährlichsten Länder der Welt. Und das zeigt uns, das zeigen uns diese Rekrutierungsversuche, das zeigen uns die Gewalterfahrungen der Kinder. Wir wissen, dass momentan fast täglich ein Terroranschlag in Afghanistan geschieht, von dem wir oft gar nicht erfahren. Und in diese Realität bringen wir Kinder zurück. Das kann nicht sein.
Das heißt, weder Abschiebung noch freiwillige Rückkehrprogramme sind für Sie der richtige Weg?
Zumindest angesichts der momentanen Sicherheitslage sehen wir das so, ja. Und daneben haben wir noch andere Erkenntnisse, dass die Kinder sich einfach sehr schlecht vorbereitet fühlen auf das, was sie da erwartet. Weder hier in Deutschland oder den anderen europäischen Ländern wird mit ihnen gesprochen, noch werden sie während der eigentlichen Rückkehr ausreichend begleitet. Und schließlich werden sie, sobald sie dann zurück sind, auch nicht aufgefangen oder haben irgendwelche Ansprechpartner, die ihnen zur Seite gestellt werden.
Verzweifelte Schicksale, Kinder und jugendliche Rückkehrer aus der EU in Afghanistan. Die Ergebnisse einer neuen Studie hat uns Dr. Maike Riebau, Rechtsexpertin bei Save the Children, vorgestellt. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Morgen wird in Afghanistan ein neues Parlament gewählt. Das hat uns veranlasst, mal wieder auf das Land am Hindukusch zu schauen. Wir haben einiges erfahren, leider auch, dass die Aussichten düster sind. Sowohl für die Wahl, da sie von den Taliban schon jetzt massiv und brutal gestört wird, als auch nach der Wahl, weil eine politische Lösung für Afghanistan und damit die Stabilisierung des Landes nicht in Sicht ist. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das auf hr2.de oder in der ARD-Audio-App Der Tag HR2. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Oliver Glab, Doris Renk, Claudia Sauter, Ulrich Sonnenschein und Dorothea Schuler. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende.